Moin Lukas.
Moin Lutz, grüße.
Ich grüße dich. Wo befindest du dich an diesem
Ich befinde
nicht
mich.
mehr ganz so sonnigen Tag? Das Wetter war schön, aber es ist nicht mehr ganz so stabil. Wo befindest du dich gerade?
Ich befinde mich gerade in meinem Wohnzimmer. Wo erwische ich dich denn?
Auch im Wohnzimmer.
Na,
Ich
guck mal.
dachte, wobei eigentlich haben wir es eben schon im kurzen Vorgespräch geklärt. Ich dachte tatsächlich, es wird hier nochmal eine High Society-Folge und wir nehmen auf, während du noch auf Sylt bist, aber du hast ja einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Genau, deswegen sitzen wir einfach beide in unserem Wohnzimmer, relativ langweilig. Aber was haben wir denn heute mitgebracht? Ich glaube, die Folge ist ein bisschen voller als sonst, oder?
Ja, wir haben gesagt, dass wir 3 aus 9 so ein bisschen extenden, einfach einen kurzen Blick auf den gesamten Spieltag werfen. Und wir haben overrated, underrated dabei. Und ja, die Fußballwoche geht so ein bisschen in fließenden Übergang, würde ich sagen. Wir legen einfach los, würde ich sagen.
So machen wir das und ich glaube, das ist heute Folge 30, oder?
Yes.
Geil, das ist quasi die Erwachsenenfolge ab jetzt. Wir sind erwachsen geworden, 30 Folgen, äquivalent zu 30 Jahren. Ab jetzt wird's spießig, Leute. Aber wir gehen erstmal rein. Hier kommt das Intro. Bis gleich. Da sind wir schon wieder. Erste Frage direkt vorab, Lukas. Hat Sylt geholfen, den Abstieg irgendwie des FC zu verdauen? War das hilfreich oder war das eher störend, dass du das nicht genießen konntest mit schönem Wetter auf der kleinen Insel?
Du, wir haben ja Freunde besucht und das war wahrscheinlich das Beste, was ich hätte machen können. Ja, ehrlicherweise, ich kann gar nicht traurig sein. Ich hatte ein paar richtig schöne Tage und natürlich habe ich die Bundesliga verfolgt und mir das angeguckt, was da los ist. Aber es hat sich ja über die ganze Saison angedeutet, worauf es hinauslaufen würde. Wir haben hier und da nochmal so ein bisschen Hoffnung gehabt, wie wir dazu gekommen sind, ist bis heute nicht so richtig zu erklären, mit diesen doch durchaus sehr glücklichen Siegen gegen Berlin und Bochum. Aber nichtsdestotrotz ist es kein furchtbar tragischer und überraschender Abstieg. Also tragisch ist er natürlich schon, aber es ist nicht so, dass wir völlig unverdient tragisch und überraschend abgestiegen sind. Tragisch ist eher der Weg dahin, also die Fehler, die wir gemacht haben und dass es ein ausgemachter Abstieg ist. Ich bin überhaupt nicht geschockt. Also es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich glaube, das kickt erst richtig rein, wenn dann der Spielplan für die neue Saison rauskommt und ich sehe, dass wir irgendwie nach Ulm und nach Elversberg fahren.
Ja, und das schöne Münster kann man dann auch fahren, die sind auch
Ja.
aufgestiegen. Und natürlich nach Hamburg.
So ist
Nicht mehr
es.
zweimal, aber immer noch einmal, weil der Bundesliga-Dino in der zweiten Liga, der HSV, wird sich da immer noch rumtreiben. Ja, du hast recht, das war irgendwie so ein bisschen Tod auf Raten mit dem FC, weil durch das ein oder andere Spiel auch in der letzten Minute noch von der Schippe gesprungen. Und ja, eigentlich das nur noch ein bisschen auf die lange Bank geschoben, aber letztendlich war es dann unvermeidbar. Und ja, im letzten Spiel, wir sprechen später noch drüber, es war schon auch insgesamt ängstlich, aber das ist dann in so einer Konstellation auch gar nicht so untypisch, dass wenn es eigentlich nichts mehr viel zu gewinnen gibt, wenn man dann ein frühes Tor fängt, dann ja, was will man dann noch groß machen? Ja, aber alles Weitere würde ich sagen, sprechen wir später nochmal im Einzelspiel sozusagen. Heidenheim, Köln haben wir auf jeden Fall mit eingepackt, weil das war eins der Spiele, die noch Relevanz haben. Im Intro ja schon kurz erwähnt. Ja, wir haben das heute ein bisschen erweitert, einfach, dass wir die relevanten Spiele, das waren gar nicht mehr so viele, nochmal ein bisschen besprechen können, da wo sich überhaupt tabellarisch noch irgendwas getan hat. Wir müssen auf jeden Fall über den DFB-Kader sprechen. Der wurde ja nach und nach schon mal so ein bisschen released und letztendlich am Donnerstag gab es ja den kompletten Kader. Bevor wir dahin gehen, habe ich noch ein, zwei kleinere weitere Themen, weil da werden wir bestimmt ein bisschen mehr Zeit mit verbringen. Einmal, wie hast du die durchaus merkwürdige Nachricht aufgenommen, dass der Schachweltmeister und Schachriese Magnus Carlsson nächstes Jahr für den FC St. Pauli auflaufen wird?
Ja, genau so. Genau so. Ich hab gelacht, als ich das gelesen
Ja.
habe. Du musst hier reinziehen. Ich habe dann auch diese Meldung habe ich irgendwie zeitgleich mit einer Meldung gelesen, in der es hieß, dass irgendein St. Pauli-Fan halbnackt auf ein Dach gestiegen ist, um Raketen und Pyroshow zu zünden und dann von der Polizei da runtergeholt wurde. Oder nee, der hat
Nur deswegen
mit
natürlich.
einer Schreckschusswaffe hat er in die Luft geschossen. Und das waren so Meldungen, die habe ich kurz nacheinander wegkonsumiert. Ja, ich weiß gar nicht, was sagst du denn dazu?
Ja, ich fand's wild. Das hat mich komplett überrascht, weil mit so einer Nachricht habe ich einfach nicht gerechnet. Mir war auch gar nicht so ganz bewusst, dass diese Schachweltmeister oder die Schachprofis natürlich auch irgendwie Vereine haben. Und da habe ich nicht als erstes daran gedacht, dass der FC St. Pauli auch eine Schachabteilung hat. Ich als ehemaliger Mitarbeiter des FC St. Pauli hätte das natürlich irgendwie wissen müssen, hatte das aber nicht mehr auf dem Schirm, dass die auch eine Sparte Schach haben. Aber finde ich irgendwie witzig. Und er hat sich ja auch dazu geäußert und meinte, das ist einfach eine saucoole Marke. Hat er ja auch irgendwie recht. Gerade wenn man irgendwie dann politisch noch ein bisschen sich engagiert und noch irgendwie eine gewisse Überzeugung hat, dann ist der FC St. Pauli natürlich wirklich ein cooler Verein, wo man, wo man sicherlich gerne dann als Spieler für aufläuft. Aber ja, das war trotzdem was, ganz irgendwie komplett random, dass das jetzt auch irgendwie auf irgendwelchen Fußballportalen natürlich verkündet wurde, weil es ja irgendwie im Kontext Fußball ganz grob noch stattfindet. Fand ich auf jeden Fall witzig, die Nachricht.
Ja, voll, absolut. Wie hast du denn die Fußballwoche sonst so mitgeschnitten? Was hast du dabei? Was hast du mitgebracht?
Ja, das ist ja ein bisschen mein Thema auch diese Saison, und das ist der FC Bayern und Thomas Tuchel. Und ich dachte zuerst, okay, Datum gecheckt, 1. April ist es nicht. Aber als wirklich ernsthaft Themen wieder aufgekommen sind, und nicht nur Themen aufgekommen sind oder Gerüchte, sondern dass es ernsthaft wieder dazu gekommen ist, dass der FC Bayern sich wirklich ganz ernsthaft damit auseinandergesetzt hat, Thomas Tuchel über die Saison hinaus zu beschäftigen. Ey, da habe ich wirklich gedacht, so Leute, das könnt ihr jetzt nicht ernst meinen. Anhand welcher Grundlage habt ihr diese Entscheidung getroffen, euch überhaupt nochmal an den Tisch zu setzen? Einfach weil alle anderen abgesagt haben und dann bleibt irgendwie das kleine hässliche Entlein am Ende übrig und ihr müsst doch nochmal euch mit der austauschen. Ich hab's wirklich nicht verstanden und ich bin sehr froh, dass das Kapitel jetzt offiziell auch dann beendet ist, spätestens am 30.06., weil, sorry ey, noch eine Saison hätte ich es nicht ertragen.
Nee, das war ja auch einfach, ich glaube, wir haben geschrieben, ne, und haben gedacht, okay, das kann auch Thomas Tuchel doch jetzt nicht ernst meinen, dass er sich wirklich nochmal die Blöße gibt, in Gespräche einzusteigen, nachdem der ja auch wirklich von allen Seiten angeschossen wurde, sei es von den Medien, sei es so, wenn man dem ganzen Glauben schenkt, von der Mannschaft, also aus der Kabine, sei es von den Verantwortlichen, der Disput mit Uli Hoeneß. Das war ja wirklich, das war ja, also ne, Friendly Fire ist ja noch irgendwie sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, auch kein geiles Arbeiten und Umfeld für ihn. Und wir haben uns ja auch angeguckt und gesagt, der wird doch selber froh sein, wenn diese Farce ein Ende hat. Und dementsprechend war es doppelt absurd, dass er offensichtlich nochmal signalisiert hat, Gespräche führen zu wollen. Da kann ich ja nur hoffen, dass das seine sarkastische Ader war, die gesagt hat, komm, das mache ich jetzt wohl wissend, dass ich den Karren wieder vor die Wand fahren lasse, um jetzt hier nochmal einen Rückschlag zu wagen. Also es ist alles so derart absurd. Dazu passt natürlich auch jetzt der Saisonabschluss in Hoffenheim, auf den wir nochmal zu sprechen kommen in der Folge. Ich freue mich wirklich aufs Turnier, auf die EM und dann hoffentlich auch wenig Bayern-News in der Sommerpause.
Ja, sehe ich genauso. Das war irgendwie genug in dem letzten halben Jahr, beziehungsweise die ganze Saison über, von der Transferphase eigentlich schon das erste Unken, dass der Kader ja gar nicht breit genug sei. Das zieht sich durch die ganze Saison, dass er ja eigentlich gar nichts dafür kann, dass es nicht läuft, weil der Kader zu dünn ist. Und das ist jetzt wirklich nochmal so der Gipfel, quasi der kleine Milka Montedino auf dieser ganzen Farce. Das ist wirklich die absolute Spitze. Und gut, dass es jetzt endlich ein bisschen Ruhe einkehrt, weil die Bayern, die haben dieses Jahr kein Spiel mehr, die sind überall raus und dann ist jetzt auch mal gut. Und ja, Fußballwoche grundsätzlich, so viel war gar nicht los. Ich fand, also am meisten hat mich tatsächlich der DFB-Kader beschäftigt und ich fand es auch sehr, sehr schön und gelungen, die kurzen Videos, wie wirklich die einzelnen, ja, wirklich aus der kompletten Gesellschaftsschicht, aus allen Bereichen, jeder irgendwie so einen kleinen Peak, nicht so ein Peak, doch so ein Sneak Peek schon mal zeigen durfte und die einzelnen Spieler schon mal präsentiert hat, wer denn dabei ist. Das wurde natürlich direkt aufgenommen von sehr, sehr vielen Internet- Portalen etc., die dann natürlich Fake News draus gemacht haben und auch irgendwelche lustigen Verkündungen gemacht haben. Hat mich auf jeden Fall amüsiert. Über den Kader müssen wir gleich dann definitiv noch sprechen. Ansonsten, ja, Premier League ist passiert. Eigentlich mehr oder weniger den Ausgang, den wir schon prophezeit haben. Man City hat sich nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Und die Aufstiege Liga 2, Liga 3 ist auch nicht mehr ganz viel passiert, was Veränderungen angeht. Pauli ist Meister in der zweiten Liga, Kiel war eh schon aufgestiegen, Düsseldorf-Relegation war eigentlich auch safe und in Liga 3 sind es Ulm und Münster geworden, die direkt hochgehen und Regensburg spielt Relegation gegen Wiesbaden. Einzige, was da vielleicht noch erwähnenswert war, ist in Liga 2, wie die Rostock-Fans sich mal wieder verhalten haben, mehr oder weniger fast einen Spielabbruch provoziert haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Hansa Rostock als Verein. Die Kogge, das ist ein Ostverein, viel Tradition und macht mir einfach grundsätzlich Spaß als Verein. Aber diese Fans, es mögen nur ein paar hundert sein, aber ich bin wirklich froh, dass das von der Bildfläche der zweiten Liga jetzt erstmal wieder verschwunden ist, auch wenn es mir für den Verein Hansa Rostock leid tut. Aber wenn man es nicht in den Griff bekommt mit den Fans, dann soll es so sein. Viel Spaß in der dritten Liga. Es nervt wirklich.
Ja, kann ich, glaube ich, gar nicht so viel hinzufügen. Auch hierzu hatten wir kurz Kontakt während des Spiels. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass Rostock jetzt in dieser und auch in anderen Saisons negativ auffällt. Ich erinnere da auch an Zwischenfälle, wo jubelnde Gegenspieler, die nicht mal provokant gejubelt haben, von einem Einzelnen, das muss man auch dazu sagen, trotzdem tätlich angegangen worden sind. Der hat es dann irgendwie über die Bande geschafft, ist in den Innenraum gesprintet, um den Spieler des Gegners da irgendwie am Jubeln zu hindern. Das sind alles so Zwischenfälle. Passiert das einmal und du hörst dann nie wieder was? Okay, aber hier hat das langsam System und ja, wie du schon sagst, es sind wahrscheinlich einige wenige hundert, die nicht das komplette Stadion repräsentieren. Und trotzdem wird man das Gefühl nicht los, dass da die falschen Vibes herrschen in Rostock, leider. Und das ist besonders schade vor dem Hintergrund, was Rostock ja, die Kogge, wie du richtig sagst, auch früher in den Bundesliga Classics, kann man das noch sehen, für eine coole Rolle gespielt hat, auch in der Fußball-Bundesliga. Ist das ein Verein, der zu denen gehört, die uns beide, unser Baujahr, mit sozialisiert haben, die irgendwie zum Fußball dazugehörten. Ja, schade drum. Ich hoffe, dass da entsprechende Maßnahmen auch irgendwie greifen, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Jetzt ist es erstmal sportlich ein Schlag ins Kontor. Mal gucken, ob sie zurückkommen.
Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Dritte Liga ist auf jeden Fall immer wild. Da sind schon mehrere Vereine in der Versenkung verschwunden und haben es nicht mehr direkt geschafft, wieder in den dritte Liga ist auch Profibereich, aber irgendwie doch nochmal ein Qualitätsunterschied zur zweiten Liga, der ganz klar zu erkennen ist. Das sieht man immer wieder dann auch in gewissen Spielen, wenn solche Vereine aufeinandertreffen oder eben auch Aufsteiger, die direkt wieder runtergehen. Das sehen wir häufiger. Die Durchlässigkeit noch geringer als von Liga 2 in Liga 1. Gut, aber dann lass uns das mal abhaken und lass uns jetzt endlich dann mal zum DFB-Kader kommen. Wir haben es jetzt hier schon zwei, drei Mal angerissen, ohne richtig drüber zu sprechen. Erste Frage von mir zum Kader. Was war für dich die größte Überraschung oder fehlt dir ein Spieler, den du unbedingt hättest dabei haben wollen?
Ja, rieche ich doch schon, worauf du hinaus willst. Ich glaube, also nicht für mich persönlich, ich glaube aber die größte Überraschung, über die wir zu reden haben, ist natürlich die Nicht-Nominierung von Mats Hummels. Das ist ein Spieler, den haben viele erwartet. Stattdessen, und so können wir mal ein bisschen drauf eingehen, wer mitfährt, fahren Waldemar Anton, Robin Koch, Rüdiger, Schlotterbeck und Tamit, die eben diese Position bekleiden würden. Klar haben wir auch noch Henrichs, Mittelstädte, Raum dabei. Aber ja, das war schon, ich glaube, der größte Kracher. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, kannst ja gleich mal kommentieren. Ich persönlich, dazu haben wir auch schon kurz gesprochen, ich finde es okay. Also ich kann alle die verstehen, die sagen, hey, Mats Hummels musst du doch jetzt auch nach der Formsteigerung in der Saison mitnehmen. Das ist einer, der weiß, wie es läuft. Und gleichzeitig habe ich so einen Satz von Julian Nagelsmann im Ohr, den hat er vor einigen Wochen schon mal auf einer Pressekonferenz fast schon in einem Nebensatz fallen lassen. Das war sinngemäß so, dass er sagte, er braucht nicht immer nur die besten Fußballer, sondern er braucht die besten Spieler für ein Team, fürs Teamgefüge, und er braucht auch, und das hat er auch so explizit zum Ausdruck gebracht, Jungs, zwei, drei, die wissen, dass es, dass sie wichtig werden können, aber nur für wenige Minuten oder vielleicht sogar gar nicht, die damit aber absolut fein sind, zufrieden ist das falsche Wort für einen Profifußballer, der eine EM bespreitet, aber die absolut fein damit sind, das gut einschätzen können und auch einordnen können, wenn sie nachher so ein Turnier von der Bank aus bestritten haben. Und Mats Hummels ist so ein Spieler nicht, wenn du mich fragst. Ja, der hat dann doch, glaube ich, den Anspruch, spielen zu wollen, auch mitreden zu wollen, und wird sich da nicht unterordnen und irgendwie still und heimlich auf der Bank verbringen, während dann eben Rüdiger und Co. da ihre Minuten bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass Robin Koch und auch Nico Schlotterbeck eher bereit sind, fürs Teamgefüge und für die gemeinsame Mission sich hinzusetzen. Die haben auch den Anspruch, spielen zu wollen, ist ja ganz klar, aber ich glaube, dass die dann nicht anfangen, quer zu schießen und sagen, hier, jetzt muss ich aber auch spielen, ich bin ja immerhin einer der ganz wenigen Weltmeister, die du überhaupt am Kader hast, stell mich auf. Das ist so ein bisschen mein großes Thema, beziehungsweise das größte Thema, was, glaube ich, auch aktuell Fußball Deutschland so umtreibt. Und ansonsten hatte ich noch so einen auf dem Zettel, von dem ich dachte, ja, der hat jetzt in der Nationalmannschaft noch nicht so richtig geglänzt, hat aber für eine schlechte Dortmunder Saison war er einer der Besten. Das ist für mich Julian Brandt. Das hat sich abgezeichnet, dass er nicht mitfahren würde, aber da habe ich noch gedacht, okay, vielleicht springt er noch irgendwie überraschend auf. Ansonsten, ja, Pavlovic muss man jetzt mal gucken. Schon cool und überraschend, dass er mitnimmt. Gleichzeitig hat er sich jetzt, glaube ich, verletzt. Wie ernst muss man schauen? Keine weiteren Überraschungen von meiner Seite. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, Hummels grundsätzlich, um das kurz einzuordnen, finde ich auch okay, dass man ihn nicht mitnimmt. Ich finde die Diskussion da drumherum, so dieses Jahr, der würde sich nicht ohne Murren auf die Bank setzen, das weiß ich nicht so hundertprozentig, ob das nicht so wäre, weil ich meine, der ist 35, dass der jetzt auch dann weiß, dass er nicht unbedingt die erste Geige mehr spielt, das ist, glaube ich, auch klar, und Hummels vielleicht auch ein Spieler, der genug Erfahrung mitbringt, um das irgendwie vernünftig zu machen. Grundsätzlich finde ich es aber auch aus anderen Gründen völlig okay, weil Hummels jetzt dann, wenn man wirklich sagt, die letzten Jahre in der Nationalmannschaft war Hummels eine wichtige Figur, auch wenn er teilweise eigentlich schon aussortiert war und dann wiedergekommen ist, aber er steht eben auch nicht unbedingt für Erfolg bei den letzten Turnieren, und dann zu sagen, hey, wir starten hier gerade was Neues und ja, wir haben noch eine gewisse Säule an Spielern, die immer noch dabei ist, weil die einfach immer noch so gut sind, okay, aber ja, Hummels hat eine gute Saison gespielt, aber Nagelsmann hat sich relativ schnell auf Rüdiger und Tah als Stammspieler festgelegt, und dann bin ich auch ein Fan davon, den Kader so zu bestücken, dass man mehr Variabilität drin hat und vor allem auch Geschwindigkeit, weil das Spiel der Deutschen war vor allem anfällig bei Kontern, und da ist dann einfach in so einem System, würde ich sagen, Hummels auch nicht der richtige Spieler. Du hast mit Rüdiger und Tah, das sind jetzt auch keine sehr wendigen Spieler, die mit den ganz kleinen, dribbelstarken Außenspielern mithalten können, aber in der Endgeschwindigkeit können sie das, und das gleiche gilt auch für Anton Schlotterbeck und auch für einen Robin Koch, die, wenn man doch nochmal überlegt, auf eine Dreierkette umzustellen, auch die ein oder andere Außenposition in der Innenverteidigung auch bekleiden können, und da sehe ich Hummels jetzt einfach nicht, also den sehe ich, wenn, dann schon eher irgendwie so als klaren Innenverteidiger, von daher finde ich auch aus rein sportlicher Sicht und aus dem Teamgefüge, wie es mannschaftlich zusammenpasst, finde ich das auch völlig okay, auch wenn er natürlich überragende Leistungen in der Champions League und teilweise auch in der Bundesliga gezeigt hat und man das sicherlich verargumentieren hätte können, dass der mitfährt.
Ja, absolut. Was ja spannend ist, das wurde dann irgendwie so ein bisschen in einem Atemzug genannt, ist die Diskussion, warum nimmt er denn jetzt 4 Torhüter mit, dann kann er doch auch 3 nehmen und stattdessen Hummels. Dazu hat Nagelsmann ja auch direkt die Spekulation beendet, indem er folgende Erklärung abgegeben hat. Ich möchte die 4 Torhüter vor allen Dingen für Trainingsformen, Spielformen im Training und auch die Belastungssteuerung der Torhüter mitnehmen. Sowohl Neuer als auch Ter Stegen waren zwischendurch lange verletzt und haben so ihre Wehwehchen bzw. sind verletzungsanfällig. Das heißt, neben Trainings- und Spielformsteuerung versucht er auch das Risiko zu minimieren, nachher nur noch mit zwei, beziehungsweise nur noch mit einem fitten Torhüter da zu sitzen und nimmt deswegen Nummer 4 auch noch mit. Ob das dann am Ende wirklich so sein wird, jetzt musst du mir mal ganz kurz helfen. Das ist ja noch der vorläufige Kader, das heißt, es wird ja noch gestrichen. Hat er jetzt einen
zu viel? Ein Spieler.
Ja, genau, einen zu viel. Also es kann gut sein, dass es am Ende dann doch drei Torhüter werden. Oder hast du so einen Streichkandidaten?
Hat er eigentlich aber schon gesagt.
Nee. Okay.
Er hat eigentlich schon gesagt, dass es mit den vier Torhütern, dass das eigentlich fix ist. Wie du gerade schon gesagt hast, wegen der Belastungssteuerung, weil eben gerade da bei den Trainings er nicht immer unbedingt mit den Torwart 1 und 2 in alle Übungen gehen möchte. Deswegen die größte Überraschung als Nominierung und auch der einzige Spieler, der bisher noch gar kein Länderspiel gemacht hat, also der einzige Feldspieler, ist Maximilian Bayer, den hat er noch mitgenommen und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der nach Hause fährt, weil du eigentlich drei ähnliche Spielertypen mit dabei hast, alles keine richtigen bulligen Mittelstürmer, du hast mit Müller, Under von Havertz drei Spieler, die vorne eigentlich eine ähnliche Rolle spielen können wie Maxi Bayer, deswegen könnte ich mir bei dem als am ehesten vorstellen, dass er auch wieder, dass er nicht nach Hause fahren muss, sondern nicht mitkommt. Ja, klar, Pavlovic, der hat auch noch kein Spiel gemacht, war aber schon mal nominiert und hat sich dann verletzt. Das heißt, das ist so ein bisschen nochmal eine andere Situation. Und ansonsten finde ich, ja, insgesamt gab es auch nicht so viele Überraschungen, muss ich sagen. Also der Kader, der hatte sich in den letzten Monaten eigentlich schon geformt. Nagelsmann auch ganz klar immer schon gesagt, ja, also jetzt brauchen wir noch nicht alles umwerfen. Wir haben jetzt irgendwie gerade einen ganz guten Lauf, wir haben die Spiele gewonnen und jetzt ist der Kader auch eben so, wie er ist. Und um nochmal kurz auf Julian Brandt einzugehen, es ist so ärgerlich für diesen Jungen, weil der selbst in so einer mittelmäßigen Dortmund-Saison, wie du auch gerade gesagt hast, immer noch einer der Besten war. Und wenn du dir die Saison davor anguckst, was er da abgerissen hat, dann ist für den halt auch einfach nur ein Riesenpech, dass die EM nicht letztes Jahr stattgefunden hat, weil dann wäre halt 100% dabei gewesen und so verpasst er halt einfach wieder ein großes Turnier. Ja, weil er einfach, muss man dann auch sagen, der ist immer gut, aber nie so in der Spitze. Da hat er immer so Phasen, wo er wirklich so in dieser Spitze ist, wo er dann auf den Positionen, wo wir im DFB-Kader auch einfach gut besetzt sind, wo er spielt, dass er dann eben dort auch noch herausragend ist und ja, da ist einfach die Konkurrenz einfach groß und Chris Führig, ein Stuttgarter, der bringt da eben auch nochmal ein ganz krasses Element mit dem 1 gegen 1 mit und deswegen finde ich es auch okay, dass Brandt nicht dabei ist, auch wenn ich es für ihn schade finde, weil ich den Spielertyp grundsätzlich auch sehr mag, einfach fußballerisch überragender Typ und ja, wollen wir noch mal kurz, du hast die Abwehr, bist du schon durchgegangen, im Tor nochmal einfach der Vollständigkeit halber, Neuer, Ter Stegen ist klar, Baumann ist dabei und als Überraschung ist Nübel auch mit dabei, anstatt Trapp, der war dieses Jahr einfach nicht so beständig, dann finde ich es auch okay, Nübel die Chance zu geben, nach so einer überragenden Saison mit Stuttgart und im Mittelfeld haben wir dann Andrich, der war eigentlich auch schon ziemlich safe, Führig, Pascal Groß, Ilkay Gündoğan, Pavlovic, Sané, Wirtz, Groß und Musiala. Ich habe auch gerade schon über Bayer, Müller, Undav und Havertz gesprochen, vorne im Sturm. Und dann fehlt nur noch Niklas Füllkrug. Und dann haben wir auch schon den, ich glaube, dann sind es 26 und 25 dürfen mit. Oder wie war das genau?
Genau, also 27 sind es im Moment, 26 die dürfen mit.
Ah ja, okay.
Ja,
ja dann muss noch einer, muss noch gehen.
Ja, was nochmal ganz kurz zurück, also zur Einordnung. Florian Wirtz hat, glaube ich, nur zwei oder drei Scorer mehr als Julian Brandt die Saison gesammelt. Müssen wir jetzt nicht nur an den Zahlen festmachen, weil Florian Wirtz nicht mitzunehmen ist gar keine Option. Der hat eine unglaubliche Saison gespielt, machen wir uns nichts vor. Aber wiederum, Julian Brandt hat fünf oder sechs Scorer mehr gesammelt als eben jener Chris Führig, den du eben erwähnt hast. Und was ich dann auch spannend finde, wenn wir jetzt gerade in der Riege Spieler unterwegs sind und wie sie performt haben, findest du, Jonas Hofmann hätte mitgemusst?
Boah, hättest du mich im Winter gefragt, hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Nach der Rückrunde hätte ich gesagt, ist okay, dass er nicht mitfährt. Also er hat eine überragende Hinrunde gespielt, wurde aber dann zum Ende der Saison immer in Anführungsstrichen unwichtiger. Der hat natürlich in der Breite des Kaders immer noch eine wichtige Rolle gespielt und war immer auch da, wenn er gespielt hat. Aber es war eben nicht mehr diese tragende Säule, die er noch zu Beginn der Saison hatte, wo er wirklich unfassbar gut in Form war. Deswegen finde ich es okay. Auch der, auch natürlich ein Spieler, der viel Variabilität hat. Aber vorne, beziehungsweise besonders im Mittelfeld, haben wir halt auch einfach echt die Qual der Wahl. Von daher finde ich es okay, dass er nicht mitfährt.
Okay. Und Eine wichtige Frage zum ganzen Thema DFB-Kader habe ich noch. Und zwar wurden ja nicht alle, aber eine Handvoll Spieler auf eine besondere Art und Weise, wir sprachen eingangs ganz kurz darüber, vorgestellt auf Social Media. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass alle, die uns zuhören, das mitbekommen haben. Und deswegen möchte ich dich fragen, lieber Lutz, welches Video, welche Art und Weise, wie Spieler vorgestellt wurden oder welchen Spieler fandst du am geilsten?
Toni Rüdigers Kebabmann, ja, natürlich.
Fand ich auch so geil. Das war komplett überragend.
Finde ich einfach schön auch, das war ja auch ganz bewusst, glaube ich, dass das Ziel dieser Kampagne wirklich irgendwie aus allen Bereichen Leute mitzunehmen, dann sind das irgendwelche Influencer, dann sind das irgendwelche, was weiß ich, Günther Jauch, also es war wirklich bunt durchmixt, auf dem Nina Chuba Konzert, Worldwide Wohnzimmer, Culture Berlin war mit dabei. Mir hat das richtig Freude gemacht, immer da so kleine Leaks zu bekommen. Ich habe richtig Bock gehabt auf den Kader, ich hatte Bock auf die EM, und das haben die in den letzten Monaten, ich muss mir mal überlegen, wie wir noch im Oktober, November über die Nationalmannschaft gesprochen haben, und bei mir zumindest, spätestens jetzt seit den letzten zwei Siegen und den echt guten Spielen, ich bin on fire. Ich habe so Bock auf dieses Turnier jetzt, weil es eben auch nicht in Katar ist, sondern auch noch eine Heim-EM für uns. Wir sind bei zwei Spielen dabei, oder ich zumindest so bei einem. Ich habe richtig Bock, ich bin on fire, und die Kampagne hat da schön nochmal Öl ins Feuer gegossen. Man könnte schon fast von einem olympischen Feuer sprechen, möchte ich sagen.
Meine Güte, Junge, Junge, fast überschwänglich, wie wenn ich hier so zuhöre.
Ja, was erwartest du? Ich muss jeden Funken Hoffnung im Bereich Fußball muss ich dankend annehmen, weil ja, den HSV haben wir bis hier noch nicht thematisiert, und das ist doch völlig okay, das können wir auch genauso machen, weil der wird für mich jetzt dann wieder interessant, wenn die EM vorbei ist und der HSV so langsam ins Trainingslager geht, beziehungsweise die zweite Liga dann auch fast schon wieder losgeht, weil ich glaube, die geht dieses Jahr immer 3 Wochen früher los als die Bundesliga, weil die ersten zwei Spieltage, dann ist DFB-Pokal, ja, 3 Wochen vorher, das heißt, die geht am 1. August-Wochenende, glaube ich, schon wieder los, das heißt 2 Wochen nach der EM. Und ab dann ist auch wieder der HSV für mich erstmal interessant. Aber gucken wir jetzt erstmal auf die EM.
So machen wir das. Bevor wir auf die EM gucken, haben wir aber auch noch andere Themen mitgebracht. Gehen wir zuerst auf den letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga ein oder widmen wir uns erst der Rubrik Overrated, Underrated?
Lass uns die Rubrik ruhig mal zum Schluss machen. Wir haben jetzt eine knackige halbe Stunde. Den Spieltag, ich würde fast sagen, wir können den Spieltag, wir brauchen da heute nicht so lang für, weil die meisten Entscheidungen, die getroffen oder die gefallen sind, die standen mehr oder weniger fest, und es gab keine große Überraschung, abgesehen von einer, und das würde ich so fast sagen, ist der Relegationsplatz. Damit habe ich zumindest nicht so richtig gerechnet, dass das noch passiert. Aber dann können wir einfach so ein bisschen überfliegen und so ein bisschen das auch nochmal einordnen, was dann noch da passiert ist. Aber ja, lass uns das als erstes machen und die Rubrik zum Schluss.
Machen wir so. Wir gehen rein in die Extended Version von 3 aus 9, gucken uns den letzten Spieltag, den 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga an. Du hast es angerissen. Einige wenige Entscheidungen haben noch nicht stattgefunden, beziehungsweise sind ausgespielt worden. Wir können ja gerne oben anfangen, da ist nämlich am wenigsten passiert, und dann arbeiten wir uns nach unten vor.
Ja.
Der Meister stand fest, Bayer Leverkusen hat die Saison zu Hause beendet. Es ging trotzdem noch um ein bisschen was, denn es stand nicht fest, ob Leverkusen als erster Bundesligist der Geschichte eine ungeschlagene Saison hinlegt. Und ja, mal was Kurzes haben sie geschafft. Sie haben zu Hause gegen Augsburg sehr überzeugend 2-1 gewonnen. Das sah auch streckenweise schon wieder nach Vorführung aus. Man hat die Leichtigkeit gemerkt, es hätte höher ausgehen können. Unser Nationalspieler Robert Andrich hat sich in den letzten Wochen auch schon mal warm geschossen fürs Turnier. Ist einer der beiden Torschützen. Boniface macht das 1-0. Ich finde das Tor übrigens, um da ganz kurz drauf einzugehen, das gehört Adli zu 99%. Den kann er fast selber machen. Das ist so uneigennützig, dass er den noch rüberlegt. Und das ist aber das, was Xabi Alonso lieben wird, was zu sehen. Augsburg hatte ja noch die Chance, theoretisch auf Europa, hat sich damit abgemeldet aus dem europäischen Rennen. Und ja, Leverkusen wurde dann die Schale überreicht. Diese Mordsserie wurde abgehakt, und es geht jetzt für den deutschen Meister eben noch um 2 weitere Titel, nämlich den DFB-Pokal und auch die Euroleague. das war so ein bisschen der Auftakt von oben nach unten gesehen. Und dann war es eigentlich, und damit können wir so ein bisschen auf eine Folge von vor ein paar Wochen oder schon fast Monaten zurückkommen, spannend, wer denn der deutsche Vizemeister sein würde. Und ich habe da nochmal gekramt und wir sprachen drüber in einer Folge, vor neun Folgen, glaube ich. Da habe ich irgendwie so in dem Spaß gesagt, das wäre schon krass, aber ich habe das Gefühl, Stuttgart könnte Vizemeister werden. Dann haben wir beide gelacht und gesagt, hahaha, war das lustig. Jetzt ist Stuttgart Vizemeister. Und warum? Weil die Bayern gedacht haben, wir verlieren mal eben 4-2 in Hoffenheim, lassen uns von Kramaric im Alleingang abschießen und Stuttgart zu Hause ebenfalls die Hausaufgaben erledigt hat, eine völlig überforderte Borussia aus Mönchengladbach 4-0 nach Hause geschickt. Das hätte auch 6-7-0 ausgehen können. Und jetzt haben wir tatsächlich die beiden, so sagt auch Undav es, besten fußballerischen Mannschaften Deutschlands diese Saison auf Platz 1 und 2 stehen. Ich finde diese Vizemeisterschaft von Stuttgart sowas von Wahnsinn, wenn man überlegt, wo die herkommen.
Das ist komplett irre. Die ganze Saison fasse ich mir eigentlich regelmäßig immer an den Kopf und frage mich, wie die das geschafft haben mit dem Kader. Vor der Saison wirklich ein massiven Aderlass, was Spieler angeht, was Führungsspieler, Rollenspieler, Stammspieler, also die habe ich alle schon wieder vergessen. Wenn die, also Endo, klar, der Capitano, der ist weg, Mavropanos weg, Sosa weg, so viele Spieler, die verkauft wurden und dann legen die so eine Saison hin, obwohl teilweise Guirassy noch verletzt, Undav noch nicht richtig in Tritt gekommen am Anfang, nur als Joker. Und wenn du dir jetzt diese Mannschaft anguckst, dann hast du keinerlei Zweifel, dass die nächstes Jahr, wenn die Dreifachbelastung nicht zu hart kickt, dass sie auch wieder oben mitspielen werden, auf jeden Fall um die europäischen Plätze. Das heißt, irgendwas zwischen Platz 1 würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da angreifen, aber irgendwas zwischen Platz 2 und 6 würde ich denen auf jeden Fall zum aktuellen Stand komplett zutrauen. Und das ist schon, also krankester Turnaround einer Mannschaft in den letzten, weiß ich nicht wie viele Jahren, was da auch für eine Mannschaft geformt wurde. Jedes Rädchen greift ineinander und du hast das Gefühl, ja, diese Mannschaft spielt seit 10 Jahren zusammen und da passt alles. Absolut komplett kranke Saison und mit 72 Punkten ist man in den letzten 4-5 Jahren, glaube ich, 4-mal Meister geworden. Das ist schon irre.
Absolut, absolut. Die Dortmunder hatten Platz 5 fix, haben sich entschieden, wir schicken noch mal irgendwie eine A11 aufs Feld, nachdem es auch letzte Woche ordentlich auf die Mappe gegeben hat von Fußball Deutschland für diesen Auftritt gegen Mainz. Und jetzt mit voller Kapelle zu Hause in einem, wie ich finde, sehr emotionalen Spiel, weil Marco Reus verabschiedet wurde mit einer unglaublichen Choreografie, haben zu Hause alles richtig gemacht. Marco Reus hat einen Assist rausgehauen zum 1-0, glaube ich. Dann das 2-0 per Sahne-Freistoß in bester Marco-Reus-Manier hinterhergelegt. Für den war es ein Abschied wie gemalt. Dortmund hat auch nochmal 3 Punkte zu Hause eingefahren. Tabellarisch hat sich da überhaupt nichts getan. Bin mal gespannt, mit welchem Gesicht, die Borussia hat ja jetzt irgendwie mehrere Gesichter gezeigt diese Saison, mit welchem Gesicht sie dann das Champions-League-Finale bestreiten werden. Darmstadt, ja, sie waren letzten Endes einfach ein netter Gast, standen Spalier im wahrsten Sinne des Wortes, als Reus dann auch vorzeitig vom Platz ging und ausgewechselt wurde, gab es nochmal eine schöne Szene, die Geste, dass die eigene Mannschaft ein Spalier gebildet hat, um den Jungen vom Platz zu geleiten und im Hintergrund klatschten die Darmstädter Beifall, das ja, war irgendwie so ein Bild mit Symbolcharakter, was auch das Fußballerische anging.
Ja, sehr schön, schöne Verabschiedung und fast schade irgendwie, dass es jetzt schon endet, weil wenn man irgendwie sieht, wie viel Scorerpunkte Reus auch in sehr wenig Minuten dieses Jahr gesammelt hat, dann denke ich mir doch, ist eigentlich doch ein Rollenspieler, den Dortmund sehr gut noch gebrauchen kann in die nächsten 1-2 Jahre. Aber ich bin sehr gespannt, wo es ihn hin verschlägt. Bundesliga könnte ich mir schwer vorstellen, dass der jetzt einfach für ein anderes Team kickt. Das wäre irgendwie komisch. Also ich schätze mal schon, dass er nochmal ins Ausland gehen wird oder vielleicht sogar auch komplett aufhört. Ich weiß es gar nicht. Gibt es auf jeden Fall noch keine Meldung zu. Ich wünsche ihm, dass ich das sage, also ich bin wirklich kein Dortmund-Sympathisant, aber ich wünsche Marco Reus persönlich, dass er die Champions League holt, weil das wäre wirklich so der perfekte Abgang bei Borussia Dortmund, dass er sich mit dem ersten, nicht mit dem ersten großen Titel, der hat zweimal den DFB-Pokal gewonnen mit Dortmund, glaube ich, aber dass er einmal wirklich so einen ganz, ganz großen Titel holt, eine Meisterschaft hat er nicht, das wäre komplett einfach wie ein Märchen, da drücke ich ihm auf jeden Fall die Daumen, dass das irgendwie hinhaut und Dortmund alles reinwirft und irgendwie diesen Giganten schlägt.
Ja, was ja verrückt wäre, weil wenn das so eintrifft und Dortmund die Champions League tatsächlich gewinnen sollte, was einer Sensation gleichen würde, dann würde das für die Frankfurter ebenfalls Champions League in der nächsten Saison bedeuten. Die haben nämlich zu Hause gegen Leipzig 2-2 gespielt und gucken jetzt gespannt auf das Champions League-Finale. Also ob es Champions League oder Euro League wird für die Frankfurter. In jedem Fall spielen sie europäisch, haben Platz 6 mit diesem Punkt gesichert. Und ja, gucken jetzt von der Couch aus zu, wohin es dann geht nächste Saison. Was glaubst du ganz persönlich? Also du hoffst für Marco Reus, dass das Champions-League-Finale gewonnen wird, aber um da nochmal kurz drauf einzugehen, wie realistisch schätzt du es denn ein?
Leider gar nicht. Ich denke, das wird eins der deutlicheren Champions-League-Finals. Es gibt meistens, sind die Spiele einfach eng, weil die Teams, die dann dort spielen, sind sehr, sehr oft auf Augenhöhe. Ich würde einfach mal sagen, dass es dieses Jahr nicht der Fall ist. Deswegen, manchmal gibt es so Finalspiele, EM 2012, Spanien gegen Italien irgendwie 4-0. Manchmal gibt es solche Spiele, WM-Finale, Frankreich gegen Kroatien, wo einfach ein Ungleichgewicht ist, wo ein Ungleichgewicht herrscht, und ich würde sagen, dieses Jahr ist das der Fall beim Champions-League-Finale. Deswegen, ich hoffe wirklich alles, dass Dortmund das irgendwie holen kann, aber ich gehe irgendwie von einem lockeren 2-3-0 aus, 3-1, irgendwie sowas, und sehe Dortmund da tatsächlich relativ chancenlos, auch wenn es ein Finale ist, wo immer alles möglich ist. Rein objektiv und auf dem Papier betrachtet sehe ich die chancenlos.
Ja. Also gehe ich tatsächlich mit. Wie gesagt, eben schon gesagt, das käme einem Wunder gleich, eine Sensation, wenn Dortmund das irgendwie ziehen würde. Real ist viel final erfahrener oder was auch große Spiele angeht. Ich bin da auch eher bei dir, dass das wahrscheinlich mit 2 Toren Unterschied Richtung Spanien gehen wird.
Richtung, ja, die haben doch irgendwie im ganzen Kader einen Spieler oder zwei, die noch nicht die Champions League gewonnen haben. Also sorry, bei Dortmund, da haben dieses Jahr viele das erste Mal irgendwie Champions League überhaupt gespielt, und die Real kommt dann mit einer Truppe an, die kriegen die Tür nicht mehr zu, weil da so viele Pokale im Zimmer stehen. Alleine deswegen, und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste überhaupt, nicht nur hungrig sein auf Pokale, sondern dann auch einfach diese Erfahrung zu haben. Ancelotti ist auch ein bisschen erfahrener als Terzic. Es würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn das Spiel irgendwie sehr knapp ausgehen wird, und trotzdem, auch obwohl es vielleicht nicht danach aussieht, trotzdem hoffe ich sehr stark für Marco Reus, dass Dortmund das holt.
Ja, Richtung Spanien, um das aufzugreifen, könnte es auch für die TSG aus Hoffenheim gehen. Die spielen nämlich definitiv international mit Platz 7. Da fängt es dann langsam an, so ein bisschen albern zu werden, mit 46 Punkten irgendwie Europa zu erreichen. Aber gut, da haben wir schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass diese Saison mit wenig viel möglich ist. Kramaric hatte einfach einen richtigen Sahnetag, was der dann mit der Bayern-Defensive veranstaltet hat.
Wie immer am
hat.
Letzten Spieltag.
Ja, es ist wirklich so. Also das hebt er sich auf. Das sah schon sehr, sehr lässig aus, wie der dann nochmal auf den Ball tritt und sich überlegt, so, jetzt könnte man den Ball ja nochmal irgendwie rüberschieben und dann lege ich den da in die Ecke. Das ist schon fast peinlich, muss man sagen, für die Bayern-Defensive. Letzten Endes 3 Buden gemacht, 4-2 zu Hause gegen München gewonnen. München ist damit nur Dritter. Hoffenheim hat sich Europa weggesnackt, Platz 7 in dem Fall. Gibt es fast nichts zu sagen. Die Bayern werden froh sein, dass diese Saison endlich vorbei ist. Sie sind ja auch in keinem anderen Wettbewerb mehr vertreten. Da herrscht jetzt das große Reinemachen und Aufräumen in der Sommerpause, nachdem auch die EM-Fahrer zurück sind. Ich bin saugespannt, was auf der Trainerposition passieren wird. Das gleicht einer Posse, was wir in den letzten Wochen und Monaten da erleben durften. Jetzt hört man irgendwie aus England, genauer gesagt aus Brighton, dass da womöglich sich was tun könnte. Ich bin gespannt, egal wer es wird, egal wer kommt, es hat jetzt schon ein Geschmäckle, und man hat das Gefühl, es ist die F- oder G-Lösung, denn alles andere hat sich ja schon in Wohlgefallen aufgelöst. Mal gucken, wie das weitergeht und ob die Bayern uns für die nächste Saison genauso viel Gesprächsstoff bieten wie in dieser. Auf der einen Seite hoffe ich es, und auf der anderen Seite hoffe ich es nicht. Also ich weiß gar nicht, was ich zu dieser Bayern-Saison noch sagen soll.
Ja, kann ich gut verstehen. Gut, dass sie vorbei ist. De Cherbi, glaube ich, ein geiler Trainer. Keine Ahnung, ob der richtige Fit für Bayern ist. Das denken ja offensichtlich nicht mal die Bayern, nachdem sie es schon bei 6 anderen Trainern versucht haben. Aber ja, mal gucken. Wäre ein neues Gesicht in der Bundesliga grundsätzlich rein vom Können her. Ist es schon erstaunlich, was er da in Brighton zeigt, aber ja, Bayern ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer, mal gucken, wo das hingeht. Dann würde ich sagen, als nächstes machen wir weiter mit Wolfsburg-Mainz, weil das eigentlich auch tabellarisch das Spiel, mittlerweile sind sie sogar Nachbarn, weil Mainz es irgendwie doch noch geschafft hat, nach dem 3-1-Sieg in Wolfsburg noch auf Platz 13 zu springen. Das sah sehr lange in der Saison nicht danach aus. Und sogar nach Rückstand schafft Mainz es auch wieder mit einem Kraftakt und fußballerisch auch einfach schön. Ich habe die Highlights sozusagen wie in der Konferenz ähnlich. Gar nicht. Das war einfach nur das Einzelspiel in den Highlights. Und sehr viel Konterfußball von Mainz auswärts. Das sah richtig schön aus, wie die super schnell immer wieder nach vorne gespielt haben. Und auch so ein bisschen das Tor ist ja eigentlich genau, sind die Gesichter, die in der Rückrunde den Aufschwung auch gebracht haben. Balleroberung, glaube ich, von Johnny Burkhardt und vorne zaubern Amiri und Gruda. Und Amiri, man kann die Leistung, die er in der Rückrunde gezeigt hat, glaube ich, eigentlich nicht hoch genug hängen, oder? Der verzichtet auf einen Meisterschaftstitel, auch wenn er den natürlich offiziell zugeschrieben bekommt, weil er die erste Hälfte der Saison bei Leverkusen gekickt hat. Aber Wahnsinn, was der da bei Mainz geleistet hat und einfach gesagt hat, ja komm, ich könnte jetzt hier auch easy einen Meistertitel mitnehmen auf der Bank als Spieler Nummer 18 oder 19, aber ich habe Bock zu kicken. Und dann schafft er es sogar mit Mainz noch, diesen eigentlich schon sicher geglaubten Abstieg zu verhindern. Absoluter Baller-Moment von Nadim Amiri. Also für mich eigentlich schon, der gehört fast in die Elf der Saison dieses Jahr.
Okay, das ist ein krasser Take. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich bin komplett bei dir. Das war wahrscheinlich die entscheidende Verpflichtung im Winter für Mainz, was den Klassenerhalt, den schlussendlichen, angeht. In den Zahlen spiegelt es sich nicht mal so brutal wider. Er hat jetzt, glaube ich, 4 Assists gesammelt. Das ist jetzt nicht komplett überragend, aber für die Anzahl der Spiele, die er gemacht hat, er war dann auch nochmal irgendwie gesperrt, glaube ich, gelb gesperrt und ein Spiel rausverletzt, mindestens, ist das super gut. Aber mal abgesehen von den Hard Facts, die sich in den Zahlen wieder niederspiegeln, hat man ihm einfach auch angemerkt und dem ganzen Team, dass er mit seiner Aura, mit seiner Idee, Fußball zu spielen, mit seinem Tempo, mit seiner Aggressivität im positiven Sinne, einfach ein neues Element reingebracht hat. Und das ist das, glaube ich, Entscheidende. Und dann hat er auch mit Gruda und Johnny Burkhardt zwei Jungs, die dieses Tempo und auch die Ideen spiegeln können, mitgehen können. Ja, das ist jetzt vielleicht bei Ajok nicht unbedingt der Fall. Der ist da etwas eindimensionaler unterwegs, was den Fußball angeht, der gespielt wird. Aber die zwei, drei Jungs da vorne, die haben Mainz am Ende den Klassenerhalt beschert, denn defensiv sah das ja auch weiterhin nicht komplett sattelfest aus in der Rückrunde. Da muss man jetzt auch die Kirche im Dorf lassen. Und letzten Endes ist es eine unglaubliche Energieleistung von Bo Svensson und seiner Bo Henriksen und seinem Team gewesen. Das muss man schon auch anerkennen, wenngleich es mich persönlich natürlich brutalst nervt, weil die Mainzer eigentlich tot waren und die hätten auch sehr, sehr gerne den Platz nehmen können, den wir eben jetzt ausfüllen, dazu aber später mehr.
11 Punkte hat Mainz nach der Hinrunde und am Ende stehen 35 auf dem Konto. In der Rückrunde haben nur 5 Teams weniger Spiele verloren als Mainz und 4 davon sind Leipzig, Dortmund, Stuttgart und Leverkusen. Heidenheim hat einfach unfassbar oft unentschieden gespielt, die haben auch nur 4-mal verloren, aber insgesamt Platz 7 in der Rückrundentabelle für Mainz und ja, Shoutout an Bo Henriksen, absolut kranke Leistung und bin mal gespannt, ob der über die Saison hinaus bleibt. Das scheint erstmal ein sehr, sehr guter Fit zu sein. Allerdings ist es dann natürlich auch mal das eine, so eine Hauruck-Aktion und einfach nur den Abstieg verhindern zu müssen und dann wirklich in der neuen Saison mit einem spielerischen Konzept, was darüber hinausgeht, einfach alle tot zu laufen und nur mit Energieleistung Spiele zu gewinnen. Das funktioniert, glaube ich, auch nur mit einer gewissen Emotionalität, wenn du eben mit dem Rücken zur Wand stehst. Das hat jetzt sehr gut geklappt. Bin ich gespannt, wie das aussieht nächstes Jahr, wenn die neue Saison startet und ja, man so ein bisschen mehr Vorbereitungszeit auch hat und nicht einfach ins Haifischbecken reingeworfen wird, sondern er sich irgendwie ein Konzept überlegt. Mal gucken, wie die Mainzer nächstes Jahr dastehen. Grundsätzlich sieht die Zukunft recht rosig aus, ne? Wenn du auch noch Nelson Viper hat sich schwer verletzt, der wäre bestimmt, ja, dadurch, dass Ajorg dieses Jahr ja wirklich eine Katastrophensaison gespielt hat, der wäre safe auch vorne dann noch Teil des Sturms geworden. Und dann haben die da vorne echt ein paar Spieler, die richtig gut kicken können. Bin ich sehr gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht. Vielleicht können sie auch Van der Berg halten. Der hat auch eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, die nächste Saison für Mainz.
Man hätte es nicht zu träumen gewagt am Bruchweg. Aber ja, so ist es. Wolfsburg auf der anderen Seite, der Gegner von Mainz, hat eine brutal enttäuschende Saison hingelegt. Auch da bin ich jetzt gespannt. Es ging lange, lange, lange mit Niko Kovac in die falsche Richtung. Was die Konsequenzen sind, vor allen Dingen auch was den Kader angeht, das ist ja ein Kader, der ist fürs internationale Geschäft gebaut worden. Da sind so viele Jungs dabei, die können ja im Leben nicht damit zufrieden sein, irgendwo jetzt auf Platz 12 mit 37 Punkten gerettet, muss man sagen, da rumzudümpeln. Die haben andere Ambitionen und von daher bin ich auch da mal gespannt, wie genau sich das in der Kaderzusammenstellung für die nächste Saison dann widerspiegeln wird, ob es da, ja, wie soll ich sagen, auch irgendwie einen Einbruch gibt oder ob Wolfsburg mit anderen Argumenten finanzieller Natur dann doch den einen oder anderen, ja, überreden kann, bewegen kann, vielleicht auch eine Geschichte erzählen kann, wie es alles besser werden soll. Ich habe so das Gefühl, dass es wird für die Wolfsburger kein einfaches, den Weg nach oben, so in die Top 5, das sind ja die Ambitionen, die kommunizierten, zurückzufinden. Wenn man sich die Top 4, 5 der Bundesliga-Saison diese Saison anguckt, dann fehlt da einfach so unglaublich viel. Auch da bin ich einfach mal gespannt. Ich persönlich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es dann doch mal irgendwann runtergeht. In den letzten Jahren war es ja das ein oder andere Mal der Fall, dass Wolfsburg eher unten orientiert war. Also ja, mal schauen.
Ja, hätte ich auch nichts gegen, wenn die einfach mal krass gegen den Abstieg kämpfen. Eine Einjahr-Relegation gab es schon in den letzten Jahren. Aber wenn man mit so viel Geld so wenig rausholt, dann finde ich das auch okay, wenn man dafür einfach mal bestraft wird. Am Ende, glaube ich, aber werden sie den Kader umbauen, die werden die richtigen Spieler holen und mit dem Abstieg wahrscheinlich nichts zu tun haben, weil dafür sind die Mittel auch einfach zu krass, die haben. Aber ja, ganz, ganz wilde Saison, auch wenn es jetzt zuletzt ja ein Stück weit bergauf ging mit Hasenhüttl als Trainer, aber insgesamt eine Saison zum Vergessen. Und jetzt würde ich wirklich gucken auf die Uhr, 48 Minuten. Lass uns die letzten drei Spiele mal angehen. Wir haben jetzt noch den absoluten Abstiegskampf beziehungsweise den Kampf um die Relegation offen. Wir haben noch Bremen-Bochum offen, Union, Freiburg und Heidenheim gegen Köln. Ich würde sagen, Bremen-Bochum machen wir als erstes, können wir relativ schnell abhaken, weil das eigentlich ein Spiel war, von denen beide Teams, die hätten auch ein easy einfach sagen können, wir machen gar nichts. Und das wäre für alle fein gewesen, denn da wäre nämlich eigentlich genau auch nichts passiert. Für Bremen zumindest auch nichts, es hätte sich nicht viel verändert, aber für Bochum wäre es gut gewesen, weil dann wären sie nämlich sicher gerettet gewesen. Kam aber anders und Bremen hat Bochum, ja, gut und gerne, könnte man sagen, auseinandergeschraubt mit 4-1, sodass es am Ende für Bochum das große Zittern losging. Wollen wir da noch ein bisschen näher auf die Partie eingehen oder wollen wir direkt zu den beiden anderen springen und uns dem Relegationskampf widmen?
Auf die Partie selbst nicht, das war, wie du sagtest, Bremen hat gegen völlig überforderte Bochumer alles richtig gemacht, aber vielleicht ganz kurz auf eine Meldung, die im Nachgang dann jetzt für laute Töne gesorgt hat, nämlich dass Riemann für Bochum nicht in die Relegation gehen
ja,
wird.
Richtig.
Und das fand ich schon nochmal erwähnenswert. Da hat man sich wohl einvernehmlich darüber ausgetauscht und geeinigt, dass das keine gute Idee ist. Riemann möchte nicht, der Verein geht da auch mit. Das ist keine Sanktion oder Suspendierung, sondern wirklich gemeinsam besprochen. Und das finde ich schon außergewöhnlich genug. Ich finde, es hat aber auch vor allen Dingen auf die Relegation bezogen einen immensen Effekt, weil das Spiel, das Aufbauspiel, das wenige, was Bochum eben zustande bringt, fängt bei Riemann an. Da ist er ein enormer Faktor und er hat auch den einen oder anderen Punkt festgehalten, also auch auf der Linie sehr, sehr gut. Und da finde ich persönlich, müssen sich die Bochumer Fans anfangen, Sorgen zu machen, wenn es jetzt gegen Fortuna Düsseldorf geht in der Relegation. Denn das ist einer der entscheidenden Spieler auf dem Platz. Bin ich sehr gespannt, ob man das merken wird in den beiden Spielen.
Ja, kann ich total verstehen. Und das sind auch so Nachrichten, die brauchst du vor solchen Spielen überhaupt nicht. Das ist einfach nur, sind einfach nur Störgeräusche. Da werden sich auch der ein oder andere Spieler, man ist nie in der Kabine dabei, aber die werden sich auch fragen, okay, was zum Teufel soll das jetzt? Einer unserer dienstältesten Spieler, unser Torwart, der immer gute Leistung gezeigt hat, was ist da jetzt los mit dem Trainer oder mit dem Team? Ganz, ganz komisch, und bin ich gespannt, ob Bochum das trotzdem rumreißen kann. Der Trend spricht ganz klar für Düsseldorf, die, glaube ich, die letzten 10 oder 11 Spiele nicht verloren haben, abgesehen von dem DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen. Das wird ein heißer Tanz, irgendwie ja so fast in einer Art Lokalderby, nicht weit voneinander entfernt, auch wenn da jetzt keine große Rivalität ist, aber das wird spannend. Also werde ich mir auf jeden Fall angucken und bin ich sehr gespannt, wie Bochum sich da schlagen wird, weil das ist ja genau das, was man eigentlich nicht will, so auf diese Art und Weise in die Relegation zu kommen, nicht so wie Stuttgart letztes Jahr, die eigentlich der krassen Aufschwung hatten und es noch in die Relegation sich gerettet haben. Da hatte ich ja letztes Jahr schon, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wenn es umgekehrt gekommen wäre und Augsburg dann auch reingekommen wäre. Ich glaube, dann wird der HSV, hätte dieses Jahr schon in der ersten Liga gespielt, weil das ist eben genau das, was du nicht haben willst. Am letzten Spieltag da irgendwie noch in diesen Sog reingezogen werden, bin ich sehr gespannt, wie sich der VfL schlagen wird. Und dann kommen wir auch schon zu den Spielen, die direkten Einfluss auf das Schicksal des VfL Bochum hatten. Fangen wir mal an mit Union gegen Freiburg. Das war nämlich wirklich ein bemerkenswertes Spiel. Mhm. Und an die Union hat es am Ende gepackt, in der Nachspielzeit trotz 2 verschossener Elfmeter dieses Spiel zu gewinnen. Es sah ja irgendwie lange nicht danach aus. Das sah schon nach einem gebrauchten Tag aus und trotzdem haben sie es noch hinbekommen. Im Nachschuss Haberer in der, was war es, 90 plus zweiten. Ja, also das ist so wirklich das, die Geschichten, die dann so ein letzter Spieltag, wenn es um den Abstieg oder Nichtabstieg geht, solche Geschichten werden geschrieben, das wollte ich sagen. Wildes Spiel auf jeden Fall.
Ja, also ich bin tatsächlich sehr überrascht, denn Union hatte nach der Niederlage bei uns in Köln einen derart angeschossenen und niedergeschlagenen Eindruck gemacht. Da hat jeder, der irgendwie einigermaßen neutral auch auf diese ganze Nummer geblickt hat, gesagt, oh, das könnte jetzt richtig was in Bewegung gesetzt haben im negativen Sinne. Nicht, dass die jetzt am Ende noch runtergehen und so im Schock, in der Schockstarre irgendwie in die zweite Liga taumeln. Darauf habe ich auch so ein bisschen spekuliert. Plus letztes Spiel von Streich, man hat jetzt das letzte Heimspiel, also den 33. Spieltag zu Hause im Breisgau, nicht gewinnen können. Ich war mir so, so sicher, dass Freiburg für Streich und dann gegen eben diese angeschossene Unioner auf jeden Fall gewinnen wird. Und danach sah es ja auch lange Zeit aus. Freiburg war vor allen Dingen in Hälfte 1 das viel, viel bessere Team, hat nicht wirklich das umgemünzt, was sie vorgetragen haben. Und in der zweiten Halbzeit muss man dann aber auch gestehen, hat sich Union diesen Sieg irgendwie erarbeitet und ein Stück weit auch verdient. Spannend fand ich, nach dem ersten verschossenen Elfmeter wurde instantly Volland eingefangen, der noch in Köln einen Elfmeter verwandelt hat. Der saß auf der Bank und er ist dann später auf dem Platz, schießt den zweiten Elfmeter, verschießt ihn auch, hat einfach nur ein unglaubliches Glück, dass der Ball so zurückkommt, wie er zurückkommt und Haberer vor die Füße fällt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das natürlich auch direkten Einfluss auf uns und unser Schicksal genommen hat. Es ist insofern ein Wermutstropfen, als dass Freiburg uns hätte helfen müssen. Das ist nicht passiert und so kann man sagen, ja gut, selbst wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht hätten in Heidenheim, hätte es nicht gereicht, weil Freiburg eben nicht mitgespielt hat.
So ist es. Lass uns da auch dann direkt den Spieltag komplettieren. Heidenheim, Köln, die beiden ersten FCs. Ja, Ofen war relativ schnell aus. Also nach 36 Minuten stand es 3-0. Da war eigentlich klar, was das Schicksal des FC Köln dann für dieses Jahr ist. Was das für die bedeutet, davon erholen sie sich nicht und eben, ich habe es ganz anfänglich schon gesagt, dementsprechend ängstlich war auch dann die Leistung danach, also das war mehr oder weniger dann natürlich nicht mehr umzudrehen und am Ende ist es sogar noch ein 4-1 nach einem versuchten Anschluss von Köln noch durch Tigges und am Ende setzt Beste den Schlusspunkt und ja, dann ist die Saison durch und es hatte sich lange angebahnt und jetzt ist es irgendwie klar, bin sehr gespannt, wie der FC sich nächstes Jahr dann auch in Liga 2 schlagen wird. Erstmal vielleicht das vorneweg. Wahnsinns erste Saison von Heidenheim. Das ist, verdient wirklich allen Respekt mit den Mitteln, die sie haben, so eine Bundesliga-Saison zu spielen. Und der FC, ich bin gespannt, wie das auch mit der Transfersperre, wie das laufen wird, wie der Kader nächstes Jahr aussehen wird und wie der FC Köln sich nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga schlagen wird.
Ja, also Glückwunsch an Heidenheim, die dürfen ja jetzt sogar noch auf Europa hoffen, wenn Leverkusen Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale schlägt, wovon wir mal vorsichtig optimistisch ausgehen können, dann heißt das Conference League für Heidenheim. Das wäre schon sehr, sehr krass und dann muss ich gestehen, bin ich auch mal gespannt, wie die Dreifachbelastung diesem Heidenheimer Kader zu Gesicht steht, von dem man ja auch sagen muss, mal gucken, wie der nächste Saison aussieht. Gerade ein Jan-Niklas Beste hat sich mit Sicherheit für andere Aufgaben empfohlen. Mal gucken, ob der in Heidenheim bleibt oder innerhalb der Bundesliga, das vermute ich, einen Wechsel forciert. Und ja, dann mal schauen, ob die zweite Saison, von der man ja auch sagt, dass sie schwerer wird nach dem Aufstieg, wie Heidenheim das so macht, beziehungsweise dieses Jahr und kommendes Jahr. Und was uns angeht, was Köln angeht, haben wir schon vor vielen Wochen drüber gesprochen. Ich habe große Angst, was so die kommende Saison angeht. Ich glaube ehrlicherweise, dass wir froh sein sollten, wenn wir eine ruhige, gesicherte Saison erleben. Und vom direkten Wiederaufstieg brauchen wir mit dem Kader, den wir nächste Saison ins Rennen schicken werden, nicht eine Sekunde sprechen. Es wird jetzt losgehen, die Leistungsträger, die wenigen, die wir haben, die werden das sinkende Schiff als allererstes verlassen und dann muss man einfach nur schauen, dass man sich in der Führungsetage so aufstellt, dass dieser Abstieg irgendwie als Chance begriffen wird. Das heißt in unserem Fall bedingt durch die Transfersperre durch den Kass auf die Jugend zu setzen, auf die durchaus erfolgreiche Jugend zu setzen, zu gucken, dass man da seine Hausaufgaben macht, Verträge verlängert etc. Und dann braucht man eben auch einen Trainer und ich finde, Schulle ist es nicht. Ein Trainer, der jung ist, der ambitioniert ist, der eine Idee hat, der will, der mit der Jugend kann. Da brauche ich jetzt auch keinen erfahrenen Recken, der irgendwie Florian Kainz bespaßt. Ich brauche jemanden, der mit der neuen Situation umgehen kann und Talente formt, spielen lässt und schmiedet. Und da muss man einfach schauen, ob das reicht, ja, ob die Qualität dann auch einfach reicht im Kader für diese ruppige zweite Liga. Du kennst die als jetzt mittlerweile Zweitliga-Dino ja bestens und weißt, was da auf uns zukommt. Und, das muss man ja auch sagen, diese zweite Bundesliga, ich habe es eingangs spaßeshalber erwähnt mit Elversberg und Ulm, aber diese zweite Bundesliga ist ja kein bisschen Dorffahrt mehr, sondern das ist ja letzten Endes von den Namen her mal mindestens, wenn nicht sogar geiler, als die erste Bundesliga. Von daher wird das ein dickes, dickes Brett, was es zu bohren gilt. Ich wäre brutal zufrieden, wenn wir in 2 Jahren wieder oben sind.
Komplett. Wenn du dir die Vereine durchliest, die nächstes Jahr in der zweiten Liga sind, wenn wir jetzt einfach nur davon ausgehen, dass Düsseldorf den Aufstieg nicht schafft, dann spielen nächstes Jahr in der zweiten Liga Düsseldorf, Köln, Darmstadt, Karlsruhe, Hannover, Hertha, Schalke, Nürnberg, Kaiserslautern, Magdeburg, Braunschweig. Das sind alles Vereine, die bringen jeweils schön 3.000-4.000 Auswärtsfans mit in diese kleinen anderen Stadien. Und machen richtig Alarm. Das wird so eine schwere Zweitligasaison auch für den HSV, das sehe ich jetzt schon wieder kommen, weil Schalke und Hertha spielen eine absolute Gurkensaison, die werden sich wahrscheinlich auch wieder fangen und dann hast du da eigentlich auch zwei Zweitliga-Riesen, genauso wie Nürnberg und auch Karlsruhe, die dieses Jahr schon nicht so weit entfernt vom Aufstieg waren, genauso wie auch Hannover, die teilweise aber komplett eingebrochen sind. Also ich kann deine Angst da komplett verstehen, weil das ist genau meine Angst auch, dass es einfach noch eine Runde gedreht wird vom Hamburger Sportverein, weil es wird einfach nicht leichter mit den Vereinen, die teilweise runterkommen oder die Vereine, die sich gerade wieder rehabilitieren nach einem Komplettabschuss oder kompletten, ja, Downfall von Hertha und Schalke zum Beispiel. Das wird auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir genau eine Stunde geknackt, Lukas. Das war der Bundesligaspieltag Nummer 34 dieses Jahr mit einem traurigen, angebahnten Abstieg von den Kölnern. Lass uns doch diese Folge und diese Saison abschließen mit einer schönen Runde Overrated, Underrated. Was hältst du davon?
Ich freue mich, ich bin begeistert. Endlich mal mit guter Laune. Hau raus, los geht das. Für alle, die es nicht kennen, Overrated, underrated. Wir hauen uns im Wechsel eine über die andere Folge 5 Begriffe um die Ohren, die der jeweilig andere dann mit overrated oder underrated aus dem Bauch raus so spontan wie möglich beantworten muss, um so eine kleine Einwertung zu geben. Letztes Mal habe ich Lutz 5 Begriffe genannt, die er bewerten musste, und dieses Mal wird Lutz sich die 5 überlegten Begriffe hier zum Spaß machen, mir auszubreiten. Von daher bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Genau so machen wir das. Allerdings kommt hier erstmal der Einspieler.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Overrated.
Nice.
Underrated. So, und jetzt kann es auch direkt losgehen. Und ich habe als ersten Begriff für dich mitgebracht etwas, was auch ein bisschen Bezug auf Köln hat und auch ein bisschen Bezug auf Manchester City, weil ich habe mir nämlich gestern die Premier League, das Finale sozusagen, angeguckt, und da hieß es, dass Manchester City gegen meinen Begriff, den ich dir gleich nennen werde, 115 Verstoße angeblich durchgeführt hat. Und es geht um das Financial Fair Play.
Naja, gut, okay. Ich finde es overrated. Overrated aber nur deshalb, weil es nicht durchgesetzt wird. Also, es ist eine schöne Regel, es ist ein schönes Instrument, was sich da ausgedacht wurde, in der Sache komplett richtig, und es ist in der Sache auch komplett underrated, aber wie damit umgegangen wird, wie es durchgeführt bzw. nicht durchgeführt wird, welche Schlupflöcher es gibt, wo dann immer noch ein Auge zugedrückt wird, sei es Chelsea mehrfach, sei es Manchester City, sei es Real Madrid oder der FC Barcelona oder was weiß ich nicht, wer noch alles, macht diese ganze Nummer für mich zu einer absoluten Scheißhausparole, und deswegen finde ich das komplett overrated. Aber klar, das muss man ja auch dazu sagen, irgendwann muss ja mal ein Exempel statuiert werden, und dann kann natürlich der kleine erste FC Köln als Bauernopfer schon mal herhalten. Wenngleich das jetzt nicht 1:1 vergleichbare Tatbestände sind, dessen bin ich mir auch bewusst, und das ist jetzt auch ein bisschen polemisch meinerseits. Aber ich bleib dabei, so wie es gelebt wird, ist es overrated.
Ja, kann ich gut verstehen. Und das wird halt auch nicht passieren, dass einfach so ein Verein wie Manchester City als Exempel herhalten muss, weil da würde sich die UEFA ins eigene Knie schießen. Und das finde ich auch sehr schade, weil der Gedanke dahinter ist unfassbar wichtig. Es ist absolut richtig, diese Gedanken zu haben, wie man den Fußball fairer bekommt. Es wird einfach von der UEFA nicht beachtet. Es wird irgendwie geschaut, dass diese großen Player natürlich trotzdem in der Champions League sind, weil die das Bread and Butter sind. Deswegen, ja, ich sehe es auch an komplett overrated. Wenn du es eh durchgehen lässt, dann kannst du lieber sagen, okay, Leute, Financial Fair Play, scheißegal, macht, was ihr wollt. Und wenn dann irgendwann irgendwelche Traditionsvereine vor die Hunde gehen, weil schlecht gewirtschaftet wurde, dann ist das so. Aber dann ist wenigstens gleiches Recht für alle. So ist es halt einfach nur unfairer Wettbewerb. Kann ich gut nachvollziehen, deine Argumentation. Okay. Nächster Begriff oder nächster Punkt, overrated, underrated, Abschiede auf Ansage.
Meinst du das auf Spieler bezogen oder auf Vereine?
Ich meine das vor allem auf Funktionäre bezogen. Wir hatten jetzt ja gerade zwei prominente Beispiele mit Kloppo und mit Streich.
Okay, verstanden. Finde ich overrated. Halte ich nichts von. Ich finde das in der laufenden Saison immer unglücklich. Ich kann das verstehen, wenn es Einzelpersonen gibt, Individuen, die sagen, hey, das hat jetzt irgendwie lange in mir gearbeitet und es fühlt sich jetzt gerade richtig an. Das war ja bei Streich so, es war auch bei Klopp so, dass die irgendwie jetzt nicht von heute auf morgen entschieden haben, sondern sich ihre Zeit genommen haben und diesen Prozess auch sehr transparent geteilt haben, gut kommuniziert haben, und trotzdem finde ich das absolut unglücklich, weil du mitten im Wettbewerb bist und du kannst mir erzählen, was du willst, aber das macht was mit der Mannschaft, das macht auch was mit deinem Umfeld, das macht was mit dir. Ich will jetzt einem Streich nicht unterstellen, dass er sein Feuer verloren hat. Ich glaube, er hat auch einiges dafür getan, das Gegenteil zu beweisen. Und trotzdem habe ich mir jetzt zum Ende der Saison die Frage gestellt, SC Freiburg, die sind jetzt irgendwie als Tabellenzehnter, glaube ich, da aus dem Rennen gegangen, die spielen nicht europäisch. Die haben die Saison so beendet, wie wir sie schon haben kommen sehen vor dem Winter. Das war irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ich stelle mir schon die Frage, was wäre gewesen, wenn Streich das nicht verkündet hätte, wenn der mit seiner Idee aufzuhören für sich geblieben wäre. Niemand, auch nicht die Mannschaft, das irgendwie mitbekommen hätte. Ich finde es immer besser, man macht sowas dann, wenn es nicht absolut gezwungenermaßen passiert. Und hier waren sehr freiwillige Themen, die du meinst, mit angekündigten Abschieden. Finde ich immer besser, man macht das, wenn die Halbserie oder aber die Saison vorbei ist. Von daher finde ich das nicht cool und overrated.
Kann ich gut verstehen. Aus den letzten 7 Spielen hat Freiburg, ich weiß gar nicht genau, wann es verkündet wurde mit Streich, aber nehmen wir einfach mal nur die letzten 5. Davon haben sie kein einziges gewonnen. Aus den letzten 7 haben sie ein Spiel gewonnen und das war gegen Darmstadt 1-0. Also ja, nicht so gut gelaufen und ähnliches ja auch bei Liverpool. Man hatte das Gefühl, die Spannung war so ein bisschen raus. Und deswegen haben wir jetzt nun wirklich 2 Beispiele, wo man gerade auch einfach das mal bemessen kann. Wie haben die denn performt eigentlich nach der Verkündung? Und es sieht für beide nicht so ganz gut aus, so dass man sagen könnte, ist es denn wirklich sinnvoll, das schon mitten in der Saison zu machen? Oder wartet man dann nicht vielleicht lieber bis Ende der Saison mit und dann veranstaltet man einfach eine externe oder eine geplante Abschiedsfeier, um das doch nochmal gebührend feiern zu können oder den sich verabschieden zu können. Ja, ich habe da keine 100%ige Meinung zu, aber es lässt mich auf jeden Fall darüber nachdenken, dass es irgendwie bei beiden nicht so glücklich gelaufen ist. Nächster Begriff, den ich für dich mitgebracht habe, ist Pay-TV im Fußball.
Boah, Digga, ey, das ist ein neuralgischer Punkt, den du hier anpiekst. Dazu muss man vielleicht mal sagen, wir haben uns in den letzten Tagen hochgeschaukelt, weil wir nochmal Kassensturz gemacht haben und heilige Scheiße, ist das alles teuer geworden. Ich verstehe es alles, es muss Geld verdient werden. Pay-TV hat seine Daseinsberechtigung als Fan völlig emotionalisiert durch das Thema, auf dem falschen Fuß erwischt. Muss ich jetzt sagen, ich finde es overrated. Ich fände es ja so cool, wenn das einfach alles im Free-TV bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen würde. Ist mir schon klar, dass das nicht funktioniert und völliger Stuss ist. Aber Pay-TV ist mittlerweile einfach auch in seiner Zerstückelung, wie fragmentiert dieser Markt ist, die Rechtevergabe seitens der DFL. Auch die denken natürlich an sich und müssen Geld machen, aber es reicht, Freunde. Was soll denn noch passieren? Also demnächst kriegt dann, keine Ahnung, irgendwie Kika noch das Freitagabendspiel und Togo TV dann noch irgendwie Montag. Es ist doch alles nur noch albern, es ist vor allen Dingen scheiße, noch eins richtig, richtig teuer. Nee, lass mich in Ruhe, ich will das nicht. Und wenn Pay-TV, dann will ich einen Anbieter und nicht irgendwie 15. Das nervt so doll.
Ja, absolut verständlich. Auch diese Versprechung, ein Monopol aufzubrechen von einem Anbieter und dann verteilt man einfach die Spiele an mehrere Anbieter, so dass man trotzdem nicht bei einem einzigen alles gucken kann, dann ist das für mich auch nicht Aufbrechen eines Monopols. Das ist für mich einfach nur Betrug am Kunden, der dazu verpflichtet wird, mehrere Abos abzuschließen. Deswegen, ich finde es auch komplett overrated. Ich sehe natürlich den Mehrwert, weil die Berichterstattung, seit es Pay-TV gibt, ist natürlich viel, viel besser geworden und hat sich krass professionalisiert. Aber auch bis zu einem gewissen Punkt, und ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren ist es nicht besser geworden, sondern wir bekommen einfach nur einen riesigen Spam von irgendwelchen Wettanbietern und irgendwelchen anderen dubiosen Werbeanbietern. Brauche ich alles nicht sehen, will ich nicht sehen. Ich möchte wirklich irgendwie eine vernünftige Halbzeitanalyse, die länger geht als 3 Minuten, bevor es wieder weitergeht mit Wettanbietern. Deswegen ja, Pay-TV bis zu einem gewissen Punkt, aber da muss es klarere Regeln geben, dass dieser Markt eben nicht krasser zerstückelt wird. Und weil wir haben es jetzt irgendwie schon ausgerechnet, wir zahlen irgendwie pro Person irgendwie 400-500 Euro dafür im Jahr, wenn man das irgendwie so ein bisschen hochrechnet, was man da alles braucht. Und das ist einfach komplett insane, wenn du dann überlegst, dass du irgendwie auch noch eine Dauerkarte hast. Irgendwo hört es auf und wer soll sich das überhaupt noch alles leisten? Deswegen kann ich es total verstehen. Pay-TV, stopp. Jetzt ist Schluss. Peter Zwegert, greifen Sie ein und Schuldenfalle muss aufgebrochen werden.
Hol das Flipchart raus.
Hol das Flipchart raus, Peter. Genau. Nächster Begriff. Das sind ein längerer Begriff, aber ich glaube, es ist trotzdem eindeutig, ohne dass ich es erklären muss. Zweite Mannschaften im Profibereich.
Finde ich underrated. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, was wir jetzt irgendwie sehen durften, Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich keinen Mist erzähle. War es Dortmund? Nee.
Stuttgart 2 Stuttgart. Ist aufgestiegen.
Stuttgart.
Anstatt Stuttgarter Kickers, ja.
Stuttgart 2 ist aufgestiegen, genau. Es war so. Stuttgart 2 ist aufgestiegen und es wurde irgendwie während des Spiels der ersten Mannschaft auf die Leinwand gebracht. Alle sind völlig eskaliert. Und ich finde es underrated, weil ich glaube, dass es dem Jugendfußball und der Wichtigkeit des Jugendfußballs und der eigenen Talentschmieden in der Bundesliga nur zuträglich sein kann, dass die zweite Mannschaft möglichst früh irgendwo in die Nähe dessen geführt wird, was Wettbewerb angeht, was das Level und Niveau angeht, was es nachher zu bespielen geht, wenn man wirklich dann erste, zweite Liga spielen wird. Ich würde mir da sogar irgendwie noch viel mehr Vereine, noch viel mehr zweite Mannschaften wünschen, die es schaffen, aufzusteigen und eben schon Profiluft zu schnuppern, weil wir auch als Fußballnation, als Verband nur davon profitieren können, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, scheiße, was ist denn mit den ganzen Traditionsvereinen, die irgendwie auch um Brot und Butter kämpfen müssen, da noch eine Rolle zu spielen. Und das kann ich auch verstehen. Und gleichzeitig finde ich es einfach ja enorm wichtig und richtig, dass zweite Mannschaften Profifußball spielen können und dürfen.
Ja, witzig, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt genau aus der anderen Perspektive argumentiert und gesagt, ich finde es sehr schade um die Traditionsvereine und dass dann eher eine zweite Mannschaft in der dritten Liga spielt als Stuttgarter Kickers, die ich sehr gerne wieder im Profibereich gesehen hätte. Aber ich kann deine Argumentation tatsächlich verstehen, habe ich so noch nie gesehen, dass es natürlich für den Unterbau und für Jugendarbeit sehr gut ist, wenn die in der dritten Liga schon kicken können und auch dann Spieler aus der U19 schon auf einem höheren Niveau spielen können. Dass das natürlich sehr gut für die Entwicklung ist, bleibe ich aber trotzdem ein bisschen bei meinem Standpunkt, weil das natürlich auch dass die guten Spieler mehr fördert bei den Vereinen, denen es eh schon besser geht. Und dann so ein bisschen die Durchlässigkeit in die Profibereiche für Traditionsvereine, die vielleicht mal komplett abgeschmiert sind, wie Alemannia Aachen und Co., dass es für die natürlich noch schwerer wird, dann zurückzukehren, weil, wenn dann ein Verein wie Stuttgart, der jetzt Champions League spielt, seine zweite Mannschaft echt mit guten Spielern ausstatten kann, dann ist es natürlich nicht so fair, der Wettbewerb im Vergleich zu Unterhaching und Uerdingen und hast du nicht gesehen, aber ich kann auch deinen Punkt ganz gut nachvollziehen. Habe ich so noch gar nicht betrachtet. Ich wollte einfach nur schimpfen, dass ich es blöd finde, dass jetzt Stuttgart 2 anstatt Stuttgarter Kickers in der dritten Liga kickt.
Kannst auch schimpfen, hole ich auch durch. Also es gibt ja für alles ein
Film. Ja, ja, absolut richtig. Irgendwie hat es mich einfach genervt, fand ich blöd, aber das wäre der vorletzte Begriff. Kommen wir schon zum letzten Begriff. Und das ist kurz ausgesprochen auf der Landessprache, ist die Ligue 1.
Ach, Junge, komm ey, brauchen wir nicht. Also, kannst du ersetzen, weiß ich nicht wodurch. Aber also das ist für mich so eine Liga, die fand ich zuletzt cool, als Olympique Lyon noch Meister war und Benzema da gekickt hat. Das ist jetzt, ich weiß nicht, das war glaube ich 2008, vielleicht sogar noch früher. Da fand ich dieses Letzte irgendwie attraktiv als Liga. Seitdem PSG da sein Unwesen treibt und wirklich nur noch langweilt mittlerweile mit diesem ganzen Zirkus und diesem Unsinn, gucke ich mir kein Spiel mehr live an. Das habe ich früher tatsächlich ab und zu mal getan. Also die finde ich sowas von overrated. Mir würde es wahrscheinlich nicht mal auffallen, wenn die abgemeldet würde.
Ja, okay, das ist drastisch. Also man muss ja auch nicht direkt den ganzen Ligaverband abmelden, aber ich verstehe total, was du meinst, weil das letzte Mal, dass ein französischer Club die Euroleague oder Champions League gewonnen hat, das war, glaube ich, 93, 94 Marseille, als wirklich das ja auch noch in den Kinderschuhen steckte, die Champions League. Vorher war es dann noch das war die erste Champions League-Saison, vorher noch Europapokal der Landesmeister. Und in den UEFA Cup, den hat das letzte Mal ein französisches Team gewonnen. Ich bin hier gerade auf Wikipedia, den hat noch nie ein französischer Club gewonnen. Und dann muss ich mich fragen, ja, UEFA 5-Jahres-Wertung schön und gut, aber wie kann es denn sein, dass Frankreich immer noch 3 sichere Plätze für die Champions League hat? Also Champions können die sich nicht nennen. Und das schon seit sehr traditionsreich können sie das nicht. Deswegen, Ja, finde ich auch komplett overrated, diese Liga, spätestens, wie du schon gesagt hast, seit Paris da einfach mehr oder weniger jedes Jahr Meister wird, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Da muss die UEFA auch nochmal ran, was so die Vergabe der Plätze geht, weil dann gucke ich mir doch lieber noch einen anderen Landesmeister an in der Champions League als den dritten aus Frankreich, der dieses Jahr übrigens der Stade Brest ist. Und ich weiß einfach schon, dass sie in der Champions League, die werden genau 2 Punkte holen und dann werden die da rausfliegen. Was soll das? Ich frage einfach nur, was soll das?
Ja, also was ich auch mal spannend fände, das habe ich jetzt nicht zur Hand, aber das können wir uns ja vielleicht dann nochmal, wenn wir Folgen innerhalb oder während der EM machen, zu Gemüte führen würde, ist, wie viele Spieler des französischen EM-Kaders in Frankreich spielen. Ich würde nämlich vermuten, dass es im Vergleich zu anderen Nationen, vor allen Dingen zu den anderen Top 4-5 Fußballnationen in Europa, weniger sind und dass die Top- und Spieler alle irgendwo in Europa zocken, aber nicht in der Ligue 1, während es bei den anderen Nationen wiederum dann höchstwahrscheinlich eben andersherum ist. Viele Deutsche spielen in Deutschland, viele Spanier in Spanien, viele Engländer in England. Das können wir uns mal irgendwie vielleicht so als kleines als Side-Hustle aufschreiben, wenn wir dann EM-Folgen ballern.
Ja, das können wir mal machen. Also der dritte Torwart von Frankreich spielt in Frankreich. Jonathan Klaus spielt bei Marseille. Das ist Nummer 2. Dann spielt Varane Zaïre-Emery von Paris Saint-Germain, das Supertalent. Der spielt in Frankreich, ist Nummer 3. Ja, und dann halt im Sturm, weil die halt alle bei Paris kicken. Dembélé, Kolumani, Mbappé und Bradley Barcola. Wäre Paris nicht da, wären es also genau 2 Spieler.
Ja, toll. Brauche ich nichts mehr zu sagen.
Ja, können wir nochmal gucken. Können wir echt nochmal Vergleich machen zu den anderen, wenn wir in der ersten Folge Prä-WEM können wir die Kader mal so ein bisschen durchgehen und schauen, wer denn alles so dabei ist, ob wir schon so ein paar Breakout-Spieler haben, weil das ist ja bei so Turnieren oftmals, dass die danach zu sehr großen Clubs gehen, weil sie sich da in den Vordergrund gespielt haben. Wenn wir da die Kader durchgehen, können wir ja mal so ein paar Predictions machen, was wir so glauben, wer Torschützenkönig wird, Spieler des Spiels, da finden wir sicherlich genug Stoff, über den wir reden können. Aber ich gucke auf die Uhr, Stunde 18 ungefähr. Lukas, ich würde sagen, wir machen zu heute.
Wir hauen rein. Es war wieder ein Späßchen, Pfingstmontag, die Pfingstfolge aufzunehmen mit dir, lieber Lutz. Ich wünsche dir was. Wir hören uns nächste Woche und widmen uns den Endspielen in den jeweiligen Pokalen, wenn ich das richtig auf der Uhr habe.
So machen wir das. Eventuell wird es eine kürzere Folge, weil du bist schon wieder unterwegs in deinem Jet-Set-Leben. Aber wir werden es auf jeden Fall hinbekommen, mindestens eine kurze Folge aufzunehmen. Das heißt, wir werden über das Euroleague-Finale, das müsste jetzt am Mittwoch sein, und über das DFB-Pokalfinale sprechen können. Ja, jetzt am Mittwoch, 21 Uhr, Atalanta gegen Leverkusen. Darüber werden wir sprechen und über Leverkusen gegen Kaiserslautern. Und eventuell können wir dann schon den Triple Kusen beglückwünschen, aber alles weitere nächste Woche. Lukas, hab eine schöne Woche, hab eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.
Ciao.